Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören Gottes Wort aus Joel 2, Vers 1 bis 17. Joel 2, 1 bis 17. Stoßt in das Schofarhorn in Zion und blast Lärm auf meinem heiligen Berg, dass alle Bewohner des Landes erzittern. Denn der Tag des Herrn kommt, ja, er ist nah, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Wie Morgenrot breitet sich über die Berge aus ein großes, mächtiges Volk, wie es seinesgleichen von Ewigkeit her nicht gegeben hat und auch in künftigen Zeiten und Generationen nicht mehr geben wird. Fressendes Feuer geht vor ihm her und hinter ihm her eine lodernde Flamme. Ist das Land vor ihm wie der Garten Eden gewesen? Hinter ihm ist es eine öde Wüste und man kann ihm nicht entfliehen. Wie Rosse sehen sie aus und wie Reiter rennen sie. Wie rasselnde Streitwagen kommen sie über die Höhen der Berge her. Wie eine Feuerflamme, die prasselnd das Stroh verzehrt, gleich einem mächtigen Heer, das zum Kampf gerüstet ist. Vor ihm erzittern die Völker, alle Angesichter verfärben sich. Wie Helden laufen sie, wie Krieger ersteigen sie die Mauer. Jeder geht auf seinem Weg und keiner kreuzt den Pfad des anderen. Keiner drängt den anderen, jeder geht auf seine eigene Bahn. Zwischen den Wurfgeschossen stürzen sie hindurch und lassen sich nicht aufhalten. Sie dringen in die Stadt ein, rennen auf die Mauer, erklimmen die Häuser, steigen wie Diebe zum Fenster hinein. Vor ihnen erbebt die Erde, der Himmel erzittert, Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Schein. Und der Herr lässt seine Stimme hören vor seinem Kriegsvolk her, denn sehr groß ist sein Heerlager und gewaltig sind die sein Wort vollstrecken. Ja, groß ist der Tag des Herrn und sehr schrecklich. Wer kann ihn ertragen? Doch auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade und das Übel reut ihn. Wer weiß, ob er sich wieder abkehrt und es ihn nicht gereut und ob er nicht einen Segen zurücklassen wird, Speisopfer und Trankopfer für den Herrn, euren Gott. Stoßt in das Schofarhorn in Zion, heiligt ein Fasten, beruft eine allgemeine Versammlung, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, bringt die Ältesten herbei, versammelt die Kinder und die Säuglinge, der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Die Priester, die Diener des Herrn, sollen zwischen der Halle und dem Altar weinen und sagen, Herr, habe Mitleid mit deinem Volk und gib dein Erbteil nicht der Beschimpfung preis, dass die Heidenvölker über sie spotten. Warum soll man unter den Völkern sagen, wo ist nun ihr Gott? Soweit Gottes Wort aus Joel 2. Als ich ein kleiner Junge war, habe ich sehr gerne Wrestling geguckt. Damals war das noch, das war so in den 90ern, beim Wrestling und wie bei allem, was es so gab, bei allen Filmen, bei allen Serien war es noch so, es gab die Guten und die Bösen. Die Guten waren ganz eindeutig die Guten und haben die Bösen normalerweise besiegt in einem epischen Kampf. Und das war auch beim Wrestling so, da gab es die Bösen, die haben gekämpft gegen die Guten und der Größte bei den Guten war Hulk Hogan. Er war unfassbar für mich, wie so ein Übermensch, groß, blond, muskulös. Ich habe nicht verstanden, wie man so stark sein kann als Kind, den habe ich richtig angehimmelt. Und es gab einen besonderen Moment vor jedem Kampf, wo er, bevor der Kampf losging, sein gelbes Hemd zerrissen hat, in Zeitlupe, um zu zeigen, wie stark er ist und wie cool er ist und dass er jetzt gleich gewinnen wird. Das hat er gemacht mit seinem Bizeps, mit seiner Sonnenbrille, das war richtig toll. Er zerreißt sein Gewand, um zu zeigen, wie cool er ist. Joel wünscht sich, dass Menschen ihr Gewand zerreißen, um zu zeigen, wie traurig sie sind. Und er wünscht sich noch mehr, nicht äußerlich nur das Gewand, wie es damals üblich war, wenn man Trauer ausgedrückt hat, sondern innerlich das ganze Herz sollen wir zerreißen. Als Prophet hat Joel die Aufgabe, in der Beziehung zu Gott zu vermitteln. Also zu sagen, hier ist Gott, hier sind die Menschen, die zu ihm gehören, die wieder missgebaut haben, kommt zurück zu diesem Gott. Kehrt um, denkt an den Bund. Israel steht wie wir in einem Bund mit Gott, in einem Pakt, in einer Beziehung, eine Ehe eigentlich zwischen uns und Gott. Und Israel soll diesem Bund treu bleiben, indem es gehorsam nach den Geboten Gottes lebt. Dann will Gott sie segnen. Wenn nicht, wird Gott Bundesflüche senden über sein Volk. In Kapitel 1 von Joel ging es um so einen Fluch, das war eine Heuschreckenplage. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, so im Frühjahr hatte ich hier darüber gepredigt. Da wollte Joel auch eine bestimmte Reaktion, nämlich dass man das erkennt, also dass die Israeliten sagen, das ist keine Naturkatastrophe, das ist eine Auswirkung unseres Abfalls von Gott und ein Warnsignal von ihm. Wacht auf und nehmt die Beziehung zu Gott wieder ernst, den Glauben an ihn. Joel ist sehr besorgt, weil Gott noch ein Gericht schicken wird. Es geht um den Tag des Herrn, in dem was Joel heute uns sagt. Und die Heuschreckenplage, die war auch schon so eine Art Tag des Herrn, eine Art Generalprobe oder so etwas für Israel. Und ein Zeitraum, in dem Gott richtet. Das hatte Joel angekündigt. Und jetzt sieht er, dass noch ein Tag des Herrn kommt. Diesmal nicht eine Armee von Heuschrecken, sondern eine echte Armee. Ein echter Krieg, der auf sie zukommt. Der Tag des Herrn, das ist der erste Teil dieses Textes, Vers 1 bis 11. Der Tag des Herrn, Gott schickt eine Armee. Joel hatte das Volk aufgerufen, sich zu versammeln und gemeinsam Buße zu tun. Und um dieses Thema geht es auch noch in Kapitel 2. Es kommt eine Armee und Joel schlägt Alarm. Schaut mal in Vers 1 bis 2. Die Wächter auf der Mauer von Jerusalem, die sollen Alarm schlagen mit ihren Hörnern. Das waren so relativ große Hörner. Heute wäre das vergleichbar mit so einem Luftalarm, kurz bevor die Bomben auf eine Stadt fallen. Die Sirene, die wir dann hören würden, oder die unsere Großeltern gehört haben im Zweiten Weltkrieg. So, das ist, was diese Wächter mit ihren Hörnern sind, dieser Moment. Der Tag des Herrn kommt bald, sagt Joel. Das Gericht hier, das er ankündigt, kommt bald für Jerusalem. Und es ist wie ein Tag der Finsternis, das heißt wieder wie bei diesem Heuschreckenschwarm, der die Sonne bedeckt hat und den Tag zur Nacht gemacht hat, wie ein aufziehendes Gewitter mit Finsternis und Wolken. Das ist eine Armee, die direkt mehr ist als nur eine normale menschliche Armee. Sie hat Anklänge einer Gotteserscheinung, wie wir auch sehen werden, mit Finsternis und mit den Wolken. Also er beschreibt diese Armee in sehr starken Bildern. Das ist keine Doku, wo man die Uniform der Soldaten sieht oder ihre Waffen, sondern eigentlich apokalyptische Bilder, die uns wachrütteln sollen, die seine ersten Hörer aufwecken wollten. In Vers 3 bis 5 beschreibt er diese Armee wie ein Feuer. Er sagt, das Land, in dem Gott sein Volk wohnen lässt, das Land Israel, ist eigentlich wie das Land Eden, wie der Garten Eden. Aber wenn diese Armee fertig ist, ist es eine Wüste. Also aus einem Segen wird hier ein Fluch. In Vers 6 bis 9 geht es mehr um die konkreten Dinge, die passieren werden, wenn diese Armee kommt. Guck mal in Vers 6, die Jerusalemer zittern. Gericht macht Angst. Vielleicht findest du diesen Gottesdienst schon leicht gruselig, nach allem, was wir gehört und gebetet und gesungen haben. Dieses Thema ist belastend, oder? So scheint es hier auf jeden Fall beschrieben zu sein. Guck mal in Vers 7, wie Helden laufen sie, wie Krieger ersteigen sie die Mauer. Vers 9, sie dringen in die Stadt ein, rennen auf die Mauer, erklimmen die Häuser, steigen wie Diebe zum Fenster hinein. Sie sind wie Krieger, sie sind so beschrieben, wie man das kennt aus dem Krieg. Sie steigen über die Stadtmauer, sie erklimmen die Befestigungen, sie sind in der Stadt, sie kommen durch die Fenster in die Häuser. Genau wie Heuschrecken. So wie du Heuschrecken in deiner Wohnung hattest, sagt Joel, wirst du einen Krieger in deiner Küche stehen haben, wenn dieser Tag kommt. Das Gericht kommt direkt nach Hause, in den privaten Bereich. Das muss auch echt ein schreckliches Gefühl sein, wenn ein feindlicher Kämpfer plötzlich in deiner Türschwelle steht. In Kapitel 1 waren die Heuschrecken wie eine Armee. Jetzt in Kapitel 2 ist die Armee ist wie die Heuschrecken. Und die ganze Schöpfung zittert vor dieser Armee. Guck mal in Vers 10 bis 11. Vor ihnen erbebt die Erde. Der Himmel erzittert. Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Schein. Und der Herr lässt seine Stimme hören vor seinem Kriegsvolk her. Denn sehr groß ist sein Heerlager und gewaltig sind die sein Wort vollstrecken. Ja, groß ist der Tag des Herrn und sehr schrecklich. Wer kann ihn ertragen? Warum erzittert die ganze Schöpfung vor dieser Armee? Wegen dem, der sie anführt. Gott. Das ist das Schreckliche an diesem Moment. Gott bringt dieses Gericht. Gott bringt diesen Krieg nach Jerusalem, die Armee, den Tag des Herrn. Es ist seine Armee und sein Gericht. Es ist seine Gegenwart, seine schreckliche Gegenwart, nicht seine gnädige Gegenwart, die diesen Tag so schlimm macht. Und die Bilder, die Joel hier benutzt, die beschreiben deswegen eine Gotteserscheinung. Das Gericht ist eine Gotteserscheinung, wenn es um die Verfinsterung von Sonne, Mond und Sterne geht. Das ist, weil Gott da ist, als Richter in diesem Moment. Die Begegnung mit dem lebendigen Gott zu seinen Bedingungen und zu seiner Zeit, egal ob Jerusalem innerlich bereit ist dafür. Viele Christen neigen dazu, Gott ganz sauber aus allem, was schlimm ist, raushalten zu wollen und wegzudividieren. Wir sagen sehr schnell oder fokussieren uns darauf, was auch wahr ist. Er hat einen guten Plan. Er meint es gut mit uns. Er hat etwas zugelassen zu unserem Besten. Aber das ist nicht genug. Das ist nicht biblisch genug als Frame für das Gericht Gottes. Trenne Gott nicht zu schnell von dem, was dir selber nicht gefällt. Der Gott der Bibel ist ein Richter. Und ein Krieger. Joel fürchtet sich. Er beruhigt sich hier nicht mit anderen Bibelversen oder mit der anderen Seite einer Medaille. Er fürchtet sich und fleht sein Volk an, weil er weiß, Gott ist schon auf dem Weg. Und wenn er kommt, wird es furchtbar, weil er zum Gericht kommt. Er kommt nicht als Krieger für sein Volk, wie gegen die Ägypter, wo er das Rote Meer geteilt hat oder wo Dunkelheit, Wolken, Feuer und himmlische Streitwagen und Donner und Zittern und Wanken der Schöpfung bedeuten, dass Gott als Krieger für sie kämpft, sondern er kämpft jetzt gegen sie. Er erscheint in Jerusalem, um sie zu richten. Wir wissen gar nicht, welche Nation das ist, welche Armee, ob das die Babylonier sind oder Assyrer, wird manchmal vermutet. Es ist letztlich egal, das wird geblankt vom Erzähler. Wir sollen gar nicht darüber nachdenken, über das Historische sozusagen hier, sondern das, was es bedeutet. Wir sollen was über Gott lernen, über das, was er sagt und vor allen Dingen, was er in diese Situation hineinsagt. Das ist die Last, die Joel hier hat. Das Gericht ist auf dem Weg. Was sagt Gott jetzt? Und da ruft er zweitens zur Umkehr auf. Vers 12 bis 17. Joel sagt, doch auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten und Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade und das Übel gereut ihn. Wer weiß, ob er sich wieder abkehrt und es ihn nicht reut und ob er nicht einen Segen zurücklassen wird. Speisopfer und Trankopfer für den Herrn, euren Gott. Selbst jetzt noch ist es nicht zu spät, sagt Joel. Umkehr zu Gott kann tatsächlich etwas ändern an dieser Situation, die er heraufbeschworen hat. Umkehr kann den tiefsten Riss zu Gott heilen. Also wenn Gott für dich manchmal gruselig ist, weil das ist er, er ist hier als Krieger gezeichnet, der allmächtig ist, der jeden besiegen kann, mit Leichtigkeit und mit furchtbarer Gewalt. Wenn du dich vor dem fürchtest, mit Umkehr ist alles gerettet, ist alles geändert, dann kommt er nicht als Richter auf dich zu. Gott reagiert immer gleich auf Buße und Umkehr, nämlich mit Gnade, mit Barmherzigkeit. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, sagt Jakobus. Und hier ist Joel wichtig, so Rituale sind nicht genug. Also das Gewand zu zerreißen, das war eine gängige Praxis, ne? Sowas Kulturelles. Ich weiß nicht, ob wir sowas Vergleichbares haben. So, was er sagt ist, das ist es aber nicht. Es geht nicht darum, vor Menschen jetzt irgendein frommes Ritual zu machen, sondern zerreißt eure Herzen, sagt er im Namen Gottes. Was bedeutet es, das Herz zu zerreißen? Das Herz ist die Quelle deines Lebens. Also alles in deinem Leben, was sozusagen in deiner Hand liegt, all das fließt aus deinem Leben. Also aus deinem Herzen, meine ich. Ja, dein Leben fließt aus deinem Herzen. Das heißt, dein Herz denkt, es fühlt, es trifft Entscheidungen, es betet an. Und daraus entsteht ein Lebensstil. Das, was du denkst, das wirst du tun. Das, was du innerlich entschieden hast, das wirst du dann nachträglich logisch erklären. Ich habe mal gehört, die meisten Entscheidungen, die sind schon getroffen. Also wenn wir suchen nach Argumenten, wenn wir abwägen, unser Bauch weiß es schon. Und das Gehirn versucht jetzt hinterherzukommen. So ist es hier gemeint, das Herz entscheidet und das hat Folgen für da draußen, für unser Leben. Und das Herz zerreißen heißt, all das zu verändern, was innen drin passiert und nach außen dann Folgen haben wird in deinem Leben. Wie du denkst und fühlst und wie du dich entscheidest und wie und wen du anbetest. Wenn sich diese Dinge in deinem Herzen ändern, wird sich auch dein Leben verändern, das, was du machst. Denn aus deinem Herzen fließt dein Leben. Sprüche 4. Dein Herz steht auch für dein echtes Ich, das, was du wirklich bist. Buße ist nicht, dass wir nachgeben, weil uns nichts anderes übrig bleibt. Oder so als Mittel zum Zweck. Das ist ja oft bei menschlichen Konflikten so, dass wir dann irgendwie doch bereit sind, klein beizugeben, weil wir irgendwas wollen. Weil wir denken, okay, ich, ach, der Klügere gibt nach. Ja, und ich konzentriere mich auf das Ergebnis. Und solche Dinge denken wir dann. Aber Buße bleibt nicht an der Oberfläche. Das Herz steht per Definition für die Tiefe. Für das, was Menschen gar nicht sehen können. Für das, was sich selbst betrügt. Also sich selbst nicht offenbart, sondern verborgen bleibt. Nicht an der Oberfläche ist. Psalm 139 zeigt uns, wie man das machen kann, wie man sein Herz in die Hand nehmen kann, sozusagen. 139, Vers 23 und 24. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Warum? Ich kann das gar nicht. Mein Herz verbirgt sich vor mir selbst. Es ist eine Selbstvormachmaschine. Es macht mir was vor. Aber Gott kann das. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Wenn ich mich prüfe, dann werde ich immer wieder entweder mein eigener Lieblingsprüfling sein und mir eine 1 geben, oder ich werde mein schlimmster Feind sein und mir eine 6 geben. Aber Gott kann offenbaren, was wirklich in meinem Herzen drin ist. Unter Druck kommt das nämlich raus. Und hier bei Joel funktioniert das so, der Druck ist, die Armee kommt. Was kommt jetzt raus nach diesem Druck aus dem Herzen Jerusalems? Kommt Umkehr oder kommt irgendwas anderes, wie ja, lass uns die Befestigungen nochmal nachbessern oder lass uns schnell eine Allianz schmieden mit irgendeiner anderen Nation oder lass uns umkehren zu Gott. Was kommt raus unter Druck? Erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Also das ist so, ein zerrissenes Herz heißt, du hast wirklich reingeschaut und Gott gebeten, es ans Licht zu bringen und es zu verändern. Nicht äußerlich irgendwas zu machen, sondern wirklich ins Innere zu schauen. Was bekommt ein zerrissenes Herz? Was ist Gottes Reaktion darauf? Wir haben das gebetet, Psalm 51, Vers 19, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Und das ist ganz wichtig bei diesem Thema, wie Gott mit deiner Umkehr umgeht, wie er darauf reagiert. Guckt mal in Vers 13, Joel 2, Vers 13. Da geht es um Gottes tiefstes Wesen. Um seine Eigenschaften. Gnade und Wahrheit sind zwei Eigenschaften Gottes, die in der Bibel am meisten betont werden. Gnade ist seine Liebe, die bedingungslos ist, die nur darauf wartet, sich auszugießen über uns. Wahrheit ist seine Zuverlässigkeit oder Treue. Es gibt auch Leute, die haben ganz viel Liebe, die meinen es ganz furchtbar gut, aber sie ziehen nicht durch. Die halten es irgendwie nicht durch, ihnen geht die Puste aus oder die Geduld, bei Gott nicht. Gott ist treu. Gott hat einen Bund mit Israel geschlossen, den hat Joel ständig vor Augen. Sie sollen sein Volk sein, sein heiliges Volk, er ist ihr heiliger Gott. Und als Mose auf dem Berg war, um diesen Bund schriftlich zu fixieren mit den 10 Geboten, also während diese Beziehung zu Gott sozusagen total frisch war und eigentlich bevor sie richtig angefangen hat, da ist Israel schon von Gott abgefallen, hat das erste Gebot gebrochen. Während Mose auf dem Berg die Ehe stiftet zwischen Gott und seinem Volk, also nicht, dass er das in der Hand hat, aber das ist so seine Rolle zu vermitteln zwischen diesen beiden Parteien, die sich irgendwie gefunden haben am Berg Sinai. Während das passiert, haben sie sich eine Statue aus Gold gemacht und gesagt, das ist Gott. Das ist unser Gott, der uns gerettet hat. Und die Dreistigkeit dahinter, sie haben vor ein paar Tagen noch gezittert an diesem Berg und gesagt, das ist zu überwältigend für uns, wie er da zu uns redet, mit Donner und Feuer und dass der ganze Berg bebt. Und dann brechen sie direkt den Bund, spucken Gott ins Gesicht und gehen ihm fremd. Das ist ja das eine, wenn Völker, die den wahren Gott gar nicht kennen, sich und gar nicht gesehen haben mit ihren eigenen Augen, wenn die in ihrer Unwissenheit Götzen anbeten oder Gott irgendwie falsch darstellen oder so. Aber Israel weiß es besser. Aus nächster Erfahrung von ein paar Tagen erst ist das vergangen. Und so reden Gott und Mose danach in 2. Mose 34. Was ist jetzt? Wie wird Gott reagieren, jetzt wo rausgekommen ist, wie Israel wirklich ist? Wie sie wirklich sind? Und so stellt sich Gott jetzt Mose nochmal vor, wie er wirklich ist. Wie Gott wirklich ist, wenn es knallhart drauf ankommt. Wie ist Gott, wenn sein Volk Israel, wenn er das eigentlich vernichten müsste, so ein gottloser, treuloser, herzloser Haufen. Wie ist Gott, wenn es wirklich um alles geht? Und da ruft er vor Mose seinen Namen aus. Das heißt, sein innerstes Wesen, seinen Charakter. Das, was ihn im Innersten ausmacht. Das, was bei ihm rauskommt, wenn Druck auf das Herz kommt. 2. Mose 34, Vers 6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. So ist Gott. Das wird der Refrain der ganzen Bibel. Gnade und Wahrheit. Und daran erinnert Joel uns hier in Joel 2, Vers 13. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade. Joel sagt hier zwei Sachen. Er sagt quasi, erstens, ihr seid so schlimm wie eure Vorfahren mit dem goldenen Kalb. Und zweitens, Gott ist so gnädig und barmherzig und geduldig mit euch wie damals mit euren Vätern. Also wenn ihr umkehrt, dann wird er euch vergeben. Also kommt und tut Buße, sagt er, und dann will er wieder das Horn hören, also diesen Alarm, aber nicht mehr als Alarm in Deckung zu gehen, sondern um sich zu versammeln, um gemeinsam umzukehren. Das ist Vers 15 bis 17. Alle sollen zusammenkommen, sogar die Babys in Vers 16, die Säuglinge. Also selbst die sollen irgendwie Buße tun oder zumindest dabei sein in diesem gemeinschaftlichen Moment des Volkes. Auch die Braut und der Bräutigam, die sich eigentlich freuen sollten. Und er sagt ihnen hier im Prinzip, sagt eure Flitterwochen ab und kommt in die Gemeinde. Das ist der Tenor hier. Und das Argument an Gott, warum Gott vergeben soll, ist seine eigene Ehre, sein eigener Charakter, sein eigener Name. Nicht die Ehre Israels oder ihrer Leistung, sondern allein zu seiner Ehre mag er vergeben, damit keiner ihn verlästern kann. Deshalb soll er vergeben und sie nicht im Gericht vertilgen. Warum soll man unter den Völkern sagen, wo ist ihr Gott? Also Joel ruft uns als Prophet zur Umkehr. Und ich frage mich, mit mir macht so ein Text ganz viel. Fühlst du das schon? Oder wo stehst du bei diesem Thema? Rennt Joel gerade offene Türen ein mit seinem Aufruf zur Umkehr oder ist die Tür verriegelt? Verstehst du, wer da anklopft, wenn die Tür zu ist? Jesus, unser Prophet, ruft uns täglich zur Umkehr auf. Ich will ein paar Sachen vorlesen, die Jesus zu diesem Thema gesagt hat. Und es ist auch nur eine kleine Auswahl, weil ich auch gnädig und barmherzig mit euch sein will. Der hat nämlich ganz viel zu diesem Thema gesagt. Er sagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. So fasst Jesus seine Botschaft zusammen. Er sagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Er hat seinen Jüngern ein Gebet für jeden Tag beigebracht und dafür gesorgt, dass da drin Buße passiert. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe und vergib uns unsere Schuld. Jesus rechnet damit, dass wir dieses Gebet genauso täglich brauchen wie gib uns heute unser tägliches Brot. So oft wie wir Essen brauchen, so oft scheinen wir umkehren zu müssen, laut Jesus. Er erzählt das Gleichnis vom verlorenen Schaf und der es findet, sagt er, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Er sagt, über das Miteinander, das wir haben, habt Acht auch auf euch selbst. Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, weise ihn zurecht und wenn er Buße tut, so vergib ihm. Und wenn er 7-mal am Tag gegen dich sündigte und 7-mal am Tag wieder zu dir käme und spräche, ich tue Buße, so sollst du ihm vergeben. Jesus geht davon aus, dass ständig Buße getan wird in unseren Beziehungen, in unseren Gemeinden. Dass das mehrmals am Tag vielleicht sogar passiert und dass das nicht überraschend sein soll für uns, wenn das mehrmals am Tag nötig ist. Hier ist keine Spur davon, dass dieser Mensch das nicht ernst meint. Der sagt, es ist jetzt Teil 7 unseres Konflikts heute, es tut mir schon wieder leid. Sondern der meint es ernst. Und selbst dann mögen wir vergeben. Jesus fasst seine Mission zusammen, die er der Gemeinde anvertraut, so. Es soll in meinem Namen Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern. Wir haben aus der Offenbarung gehört, Offenbarung 2, wie er das heute seinen Gemeinden sagt, denke, wovon du abgefallen bist und tue Buße. Und das Thema da war ja einfach nur Liebe. Ja, nicht mehr so lieb wie vor ein paar Jahren. Buße ist die Antwort. Noch nicht einmal mehr Liebe, sondern Umkehr. Umkehr zu Gott ist Jesus' absolute Priorität für dein Leben. Das, was er am meisten sieht. Und so haben es Jesus' Nachfolger auf der ganzen Welt immer und zu allen Zeiten, an allen Orten immer wieder erkannt und auch dahin zurück sich selbst geführt. Das berühmteste Beispiel für uns als Deutsche ist Martin Luther mit seinen 95 Thesen. Die erste These, mit der er die Missstände der katholischen Kirche anprangert, ist total berühmt. Erstens, als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei. Also da ist Jesus, Jesus ist ja unser König, Priester und Prophet. Als König ruft er uns in seine Nachfolge. Als Priester stirbt er für uns, um den Bund mit Gott aufzurichten für uns. Und als Prophet ruft er uns zur Umkehr. Täglich. Zurück zum Bund, zurück zur Beziehung zu Gott, zurück zum Gehorsam, zurück zum Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und deswegen ist im Prinzip die Frage so für einen selber, wo stehe ich hier? Wirst du mit uns zusammen Buße tun, mit den Kindern Gottes auf der ganzen Welt und zu allen Zeiten? Du fragst dich ja vielleicht auch, warum sollte ich mich ändern? Überleg mal, was es kosten wird, wenn du es nicht tust. Das Ziel von Umkehr, von Buße ist, Gott wieder näher zu kommen. Wenn du das heute nicht machen willst, wann sonst? Wenn du das vor dir herschiebst, wozu führt das? Dann stehst du plötzlich irgendwann vor deinem Schöpfer und bist nicht bereit. Jetzt haben wir die Chance, jeden Tag. Jetzt ist die Zeit, umzukehren. sagt Jesus selber, jetzt soll Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen. Jetzt ist der Moment der Entscheidung. Warte nicht, bis dir alles klar ist oder bis der Sturm in deinem Leben vorbei ist, sondern rufe jetzt zu Gott, lauter als der Wind und als die Wellen. Echte Umkehr ist nämlich sehr effektiv. Das ist der Gamechanger für uns in unserem Wandel. Wenn du dein eigenes Leben wirklich zum Besten wenden willst, dann wende es zu Gott. Das ist, was Umkehr, das ist, was Buße ist. Die Wende zurück zu ihm. Wenn du Leiter bist, Familienvater, stell dir vor, wie es auf die anderen wirkt, die Gott dir anvertraut hat, wenn sie sehen, wie du tief umkehrst. Was das für Gottes Wirken in deinem Leben bedeuten könnte, wenn du neu und radikal bei ihm bist, zu ihm kommst und ihn von ganzem Herzen liebst. Also deine Entscheidung, zu Gott umzukehren, das kann die Wende sein für deine Familie, für deine Kleingruppe, für deine Gemeinde, für die Generation nach dir. Das ist, ich mache dir Mut, tu den ersten Schritt heute. Bitte diese eine Person um Vergebung. Oder brich mit dieser einen Sünde, die du so liebst. Oder fang endlich an mit dieser einen Sache, die du für Gott tun wolltest, aber noch nicht angefangen hast. Ich will dir auch sagen, wie ich mir persönlich Gemeinde vorstelle bei diesem Thema. Ich stelle mir da eine Gemeinschaft vor, die total fröhlich ist, weil alle Buße tun. Luther hat gesagt, Buße ist ein fröhliches Geschäft. Es kann auch gar nicht anders sein, weil das Ergebnis ist, ich bin wieder ganz nah bei Gott und er ganz nah bei mir. Stell dir die Verbundenheit vor, die eine Gemeinde haben kann, wenn du reinkommst und weißt, ich kenne den zwar noch nicht so gut da hinten, weil wir größer werden oder weil er vielleicht noch ein bisschen neu für mich ist, aber ich weiß, der hat genauso Buße getan wie ich. Der hat ganz viel zurückgelassen und folgt Gott nach. Also kehr um zu Gott, zu seiner Liebe und Barmherzigkeit und Treue, das wird nicht gut für dich, aber es wird auch gut für die Menschen, denen du Gutes tun willst. Die Menschen, die du liebst. Es wird sie inspirieren. Stell dir doch vor, was das um deinen Esstisch herum bewirken kann, wenn du tief zu Gott umkehrst. Die Freude, die dabei aus dir heraussprudeln wird. Das Lachen am Esstisch, wenn wir zusammen zum Herrn umgekehrt sind. Und deswegen geh zu deinen Freunden und sag ihnen, ich will Buße tun, weil ich wieder etwas gemerkt habe, das Gott nicht gefällt. Oder ich wusste es schon lange und jetzt bin ich auch so weit. Und erlebe, was das mit dieser Freundschaft macht. Sicherheit gibt es nur bei Gott. Aber wer sich zu Gott bekehrt und umkehrt, der bringt sich in Sicherheit. Es ist auch gruselig. Es ist gruselig, sich bei anderen zu entschuldigen und um Vergebung zu bitten. Buße ist schwer, auch Gott gegenüber um Vergebung zu bitten ist oft schwer. Aber auch da wird Gott dich durchtragen. Er gibt dir die Kraft, das auszuführen, was er dir aufträgt. Wenn du umkehrst, wird er dich umgestalten und verändern, Schritt für Schritt. Und Stück für Stück, wer zu Gott umkehrt, kehrt ja zu Gnade um und zu Treue und zu Barmherzigkeit und Geduld. Das ist, was dich erwartet, wenn du zu ihm umkehrst. Buße ist nicht Chaos, sondern Frieden mit Gott und durch Gott auch mit Menschen. Und der ruft alle, jeden von uns. Deswegen konzentriere dich auf seine Gnade und nicht auf das, was dich bedrückt oder was dir Furcht einflößt. Such dir jemanden, vielleicht ein stiller Freund, der dir dabei beisteht, während du das machst. Genau genommen musst du ja allein deshalb schon umkehren, weil du sonst dir selber widersprichst. Du glaubst, dass wir alle Sünder sind. Sünder brauchen Buße. Also wenn du eher so logisch denkst, tu es, weil es logisch ist. Nimm die Gebote Gottes und vergleiche sie mit deinem Leben. Und zieh die Konsequenz daraus, zu Gott umzukehren. Denk an das eine Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Mach eine Tabelle, links dieses Gebot und rechts, was du machst oder nicht machst. Mach einen Plan, schriftlich, wenn du magst, wie du das ab jetzt ändern willst, wie du dieses Gebot leben möchtest, und überprüfe diesen Plan regelmäßig. Joel sagt, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade. Diesen Gott wollen wir jetzt besingen mit Psalm 46 über das Gericht und über unsere Hoffnung. Gott ist unsere Zuflucht und Zuversicht, auch wenn diese Welt vergeht, Gott bleibt bestehen. Amen.